wunderschönen guten Morgen. Manchmal ist Timing alles, ist exakt genau zur richtigen Zeit die Gitarrenseite gerissen. Dementsprechend, währenddessen drüben noch ganz kurz Service gemacht wird von der Gitarre, dürfen wir uns konzentrieren auf das Wort, was Gott uns geschenkt hat. Und bevor ich euch so ein Stück weit in die Andacht, in das Thema mit reinnehme, bete ich noch ganz kurz. Gott, ich möchte dir danken dafür, für den Tag, den du uns heute wieder für uns bereitet hast. Danke dafür, dass wir aufstehen durften und ja, voller Freude in den Tag starten durften, mit Energie, mit allem, was du uns geschenkt hast. Auch wenn wir das momentan vielleicht nicht sehen. Und so möchte ich dich bitten, dass du ja, uns jetzt in den nächsten Minuten dein Wort aufschließt. Segne meine Worte, dass das, was ich vorbereitet habe, gut rüberbringen kann, dass du durch mich sprichst. Und mach unser Herz auf, dass die freudige Botschaft, den freudigen Heilsplan, den du mit uns hast, dass wir das erkennen dürfen. Amen. Ich starte mit zwei Versen und einer Frage. Der erste Vers ist: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die letzten Verse sind: Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Wo steht das? Hervorragend. In der Bibel, hervorragend. Ja, super. Sehr gut. Ja. Das wäre ein bisschen komisch, wenn das nicht in der Bibel stehen würde und ich sagen würde, es wären biblische Verse. Dementsprechend vielen, vielen lieben Dank, um das Rätsel aufzulösen. Ja, es sind tatsächlich die ersten und die letzten Verse. Und warum lese ich euch die vor? Ich bin aktuell in vielen verschiedenen Andachten, Predigten, ich hatte das schon mal gesagt gehabt, ich nehme mir morgens meistens, wenn es passt, die Zeit, morgens immer nochmal eine Predigt zu hören und durch die Bibel entsprechend durchzugehen. 5 Jahre dauert das Programm, von daher, ich sehe immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Ist aber auch nicht schlimm, weil das wahnsinnig spannend ist, jeden Tag aufs Neue die Bibel zu erkunden und morgens früh einen richtig guten Impuls zu haben. Und aktuell sind wir ja mit Peter genau in dieser Geschichte drin. Das heißt, die Bibel nimmt uns ja mit von Anfang bis zum Ende der Zeit. Das heißt, wir leben gerade aktuell mittendrin. Und das, was wir von Peter jetzt schon gehört haben in der Urgeschichte, ist zum Beispiel die Schöpfung, das Paradies, der Verstoß aus dem Paradies, der Sündenfall. Warum sind wir alle Sünder, durften wir lernen. Kain und Abel, die Sintflut. War gestern ein wunderschöner Regenbogen zu sehen bei dem tollen Wetter, was absolut Jahreszeit entsprechend ist. Der Bund, der Regenbogen. Und letzte Woche, ich stelle das mal unter das Thema, der Wein. Ja, für alle, die das nicht gehört haben, wahnsinnig gute Ideen, die Peter uns mitgegeben hat. Genau, das Thema der Wein. Ja. Und die Geschichte geht ja immer noch weiter. Wir schauen in den nächsten Wochen auf das, was uns den Weg zu Gott freigemacht hat. Nächste Woche ist Osterzeit. Wir haben unglaublich viele Termine, an denen wir uns vom Kopf her auf das besinnen können, was ja, einer der zentralen Punkte im Leben des Christen sein darf, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und was mich gerade daran fasziniert, ich habe eben gesagt gehabt, ich bin in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Andachten, Predigten oder was auch immer wieder in der Reise durch die Bibel, das springt vom Alten Testament ins Neue Testament. Und das, was mich immer wieder fasziniert daran, sind die Aussagen, die in der Bibel drinstehen, die auf Jesus hindeuten. Und das hilft mir persönlich ganz oft weiter, wenn ich in Momenten dastehe. Ich habe heute Morgen mit Micha gesprochen darüber. Wir haben, glaube ich, jeden Tag einen neuen Kampf mit Zweifeln, mit Ängsten, mit was auch immer, den wir jeden Tag wieder neu durchleben dürfen, den wir austragen dürfen, wo unser Christenleben, wo wir als Christen vielleicht angefochten sind. Und das macht mir unglaublich viel Mut, das, was in der Bibel drin steht, die ganzen Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten. Und da möchte ich euch heute ein Stück weit mitnehmen zu. Schon im Alten Testament, und das haben wir auch bei Peter ja schon gehört, gibt es Hinweise auf den kommenden Messias, Heiland und Erlöser. So liegt im Fluch über die Schlange unmittelbar nach dem Sündenfall bereits der erste Hinweis auf den kommenden Erlöser. Auch das haben wir von Peter schon gehört. Das steht in 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also dem Teufel, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse stechen. Hinter der Schlange steckt der große Widersacher Gottes, der Teufel. Der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertritt, ist Jesus Christus. Also konkreter, Jesus siegt über die Sünde, über den Tod, wird dafür aber leiden müssen. Also er wird in die Ferse gestochen werden. Okay, habe ich mir so gedacht gehabt, das kann man relativ kryptisch deuten. Ne? Das ist, mag vielleicht noch irgendwo jemand auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, wenn wir uns über unser Christentum unterhalten. Ja gut, das ist jetzt sehr, sehr viel reininterpretiert. Ihr kennt ja schon den weiteren Vorrang der Geschichte. Das ist jetzt viel Reininterpretiererei. Für mich nett, aber in der Diskussion mit jemandem, der vielleicht noch nicht viel Bibel gelesen hat, kann ja jemand sagen, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Alttestamentliche Propheten wiesen auf konkrete Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Erscheinen des Erlösers hin. Jesaja beschreibt ihn mit dem Namen, der seine Einzigartigkeit unterstreicht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Hier sehen wir zum einen, wie Jesus auf die Erde kommt, als Kind, nicht als Herrscher, als kryptische Gestalt, als Engel oder sonstigem, sondern als Kind. Und wir sehen Attribute, die Jesus Handeln beschreiben, wie er auf der Erde ist. Das heißt, auch da können wir gucken, wie hat Jesus gehandelt. Da gibt wenige Sachen oder, glaube ich, keinen Text aus der Zeit, der so dokumentiert oder so gut dokumentiert ist, wie Jesus Handeln. Und lass uns da reingucken. Lass uns die Attribute, die Jesaja in seinem Text schon geschrieben hat, auf Jesus projizieren und schauen, ob die dem gleich werden. Ich finde das. Micha verkündigt den Geburtsort des Herrn. Du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr ist, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Denken wir mal ganz kurz über den Ort nach und warum Josef und Maria eigentlich in Bethlehem waren. Sie sind zu einer Volkszählung dahin gerufen worden. Kann das ein Zufall sein, dass genau zu der Zeit auf der Welt genau das passiert, das Notwendige, was schon immer Gottes, und jetzt wichtig, schon immer angekündigter Plan ist? Wir lesen das, Micha hat es geschrieben, das ist Jahrhunderte her. Wenn wir jetzt überlegen, was sind Jahrhunderte? Wenn ich jetzt heute was prophezeien würde, gibt es 7, 8, 9 Generationen nach mir, keine Ahnung, ob man überhaupt noch weiß, was ich überhaupt heute gesagt habe oder irgendwann anders gesagt hatte. Wie krass es ist, wie niedergeschrieben ist und was für eine unglaubliche Zuversicht uns das geben kann, das steht da drin. In Bethlehem wird Jesus geboren, schon mehrere hunderte Jahre vorher. Und der damalige Kaiser hat mit Sicherheit nicht gedacht gehabt, da war doch irgendwann mal so ein Prophet, der hat doch geschrieben, da muss irgendwo ein Kind geboren sein. Ich komme jetzt mal auf die Idee, jetzt eine Volkszählung entsprechend ins Leben zu rufen. Und Bethlehem muss es sein. Dann müssen ja auch die Leute, die in Bethlehem ihr Wohnort haben, ne? Es ist ja nicht so, als hätten Maria und Josef tatsächlich den Wunsch gehabt, nach Bethlehem zu gehen, sondern die mussten dahin. Ne? Und Maria war schwanger. Und das war jetzt nicht so unbedingt klasse, da eine Riesenreise auf sich zu nehmen, sondern das war alles so vorbereitet. Und so steht es mehrere hunderte Jahre vorher schon in der Bibel drin. Malachi prophezeit einen Wegbereiter des Gottessohnes. Siehe, ich will meinen Boten senden, der von mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, der ihn begeht. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Dieser Wegbereiter ist Johannes der Täufer. Schon wieder ein angekündigter Plan, der passt und umgesetzt wurde. Mir ist während der Vorbereitung ein Thema eingefallen. WM 2010 in Südafrika. Auf dem Weg zum Finale. Ja, es gab ganz viele Orakel. Wer kennt noch alle das Orakel Paul? Ja, die Krake Orakel Paul. Ja, was hatte die Krake Paul für einen Job gehabt? Die war im Aquarium gewesen. Man hat links eine Flagge hingesetzt, eines Landes von den Mannschaften, die gegeneinander gespielt hatten. Rechts ja, und hat gesagt gehabt, okay, die Krake, die geht jetzt irgendwo hin, ja, ihren Weg, setzt sich dann nieder und man geht davon aus, dass das tatsächlich auch der Gewinner des Spiels ist. Und das Krasse ist, die Krake Paul hat es tatsächlich geschafft, die ganzen Deutschlandspiele zu orakeln und sogar den Weltmeister rauszufinden. Wahnsinn, gell? Wenn man sich jetzt ein bisschen überlegt, was da tatsächlich dahinter steckt, ne? Es gibt doch relativ viele Tiere auf der Welt, es gibt relativ viele Menschen auf der Welt und bei der Entscheidung, das ist keine hohe Mathematik, besteht eine Wahrscheinlichkeit, Horst, du wirst mir wahrscheinlich helfen dabei oder könntest das bestätigen, es besteht eine 50-50% Chance, inwiefern die Krake Paul das jetzt orakelt hat. Und ich gehe mal davon aus, dass viele Tiere wahrscheinlich ins Rennen geschickt worden sind bei der Weltmeisterschaft. Und es hat sich irgendwann so rauskristallisiert, das ist ja medial aufgegriffen, ne? Oh, die Krake, die liegt ganz gut im Rennen. Wahrscheinlich gab es noch 27.000 andere Tiere und am Ende gab es dann die Krake, der tatsächlich alles richtig geraten hat. Wahnsinn, eine prophetische Krake. Ja. Von sowas sprechen wir nicht. Ne? Wir sprechen davon, dass mehrere hunderte Jahre vorher Gott schon erzählt hat, was sein Plan ist, dass Jesus auf die Welt kommt, um für unsere Sünden zu sterben. In der Bibel lesen wir konkrete Dinge zu Jesus, wie er ist, wie er zu uns kommt, wo er geboren wird und wie er in Jerusalem einziehen wird. Das ist das, wo wir nächste Woche dran denken werden. Zacharja beschreibt den Einzug des Herrn in Jerusalem, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wie ist Jesus reingeritten? Mehrere hunderte Jahre vorher hat Gott relativ konkret gesagt, wie das passieren wird. So sind die Menschwerdung des Sohnes Gottes sowie sein Weg über die Erde im Alten Testament vorausgesagt worden. Und das teilweise Jahrhunderte von Jahren, bevor sie wahr geworden sind. Jesus kommt wieder, haben wir eben gelesen, steht am Ende der Bibel. Zwischen dem Anfang und dem Ende sind wir jetzt. Also was hat das alles mit dem heutigen Lobpreisgottesdienst zu tun? Wir dürfen Gott Danke sagen für sein Wort, für seine vielen Hinweise auf Jesus, durch die unser Glauben gefestigt werden kann. Wenn jemand euch fragt, warum glaubt ihr eigentlich an Jesus, hat Jesus uns, glaube ich, genug Gründe dafür gezeigt, warum wir an ihn glauben dürfen. Und wenn jemand geschichtlich Fragen hat, ob das denn alles Zufall ist, es gibt doch tausende von Religionen, tausende von irgendwas, hoffe ich, dass wir in der Bibel durch das, was wir heute gehört haben, Mut bekommen. Wenn jemand uns fragt, warum glaubt ihr denn daran? Ich weiß, dass es so ist. Das kann kein Zufall sein. Und so können wir mit breiter Brust allen Leuten das Evangelium, Gottes Heilsplan weitergeben. Und da möchte ich euch heute Mut machen zu, dass wenn ihr zweifelt, und ich zweifle auch ganz häufig, ne, da kommt immer mal wieder der Gedanke, und das haben wir von Peter gehört, das ist der Gedanke, der den Satan uns sät, ne, ist das alles richtig? Ne? Ah, ne, wäre es nicht viel einfacher, wenn ich mich einfach nur um mich kümmern müsste? Nein, ist es nicht. Weil das, was da drin steht, ist wahr. Und wir haben den Ausblick darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das dürfen wir weitergeben. Wir dürfen weitergeben, dass Jesus, der alles auf sich genommen hat, um den Plan Gottes in die Tat umzusetzen, der für jeden Einzelnen von uns ans Kreuz gegangen ist und nicht gekniffen hat. Gestern noch ein Buch gelesen, Jesus hat im Garten Gethsemane Blut geschwitzt. Und es war nicht einfach. Es hat auch niemand gesagt gehabt, dass es nicht einfach wäre. Und so wie Jesus gefragt worden ist, geh doch runter, nimm dich vom Kreuz ab, hätte der machen können. Aber es ging darum, für dich, für uns ein Zeichen zu setzen, dass wir frei sind. Und den Heilsplan von Gott umzusetzen. Das hat er bis zum Ende, bis dahin gemacht. Und es wird bis zum Ende, und das sollte uns Mut machen, so wieder passieren, was in der Bibel drin steht. Warum sollten wir daran zweifeln, was in der Offenbarung steht, wenn wir schon gelesen haben, dass über tausende von Jahren das, was Gott uns gesagt hat, wahr geworden ist? Wenn Jesus nicht gekniffen hat und unendliche Qualen auf sich genommen hat, sollten wir uns vielleicht selbst fragen, das dürfen wir akzeptieren, aber für uns selbst fragen, sollte ich vielleicht nicht auch manchmal kneifen? oder eben nicht. Jesus hat es nicht getan. Der hat uns frei gemacht, hat uns den Weg zu Gott frei gemacht. In den letzten Wochen in der Bibellese waren ganz, ganz viele Hinweise, ganz, ganz viele Botschaften versteckt, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Jesus hat sich, das hat er uns immer wieder gezeigt, zum Sklaven gemacht. Ganz am Ende zum Abendmahl hat er die Füße von seinen Jüngern gewaschen. Das war was damals nur Sklaven gemacht haben. Und ich habe gestern tatsächlich noch ein Buch fertig gelesen, 10, 12 schwierige Fragen an das Christentum. Und da ging es auch darum, Sklaven, dass das Christentum das Sklaventum befeuert hat. Und wenn wir das aber umsetzen, es geht nicht darum, darüber nachzudenken, dass das Christentum Sklaven legitimiert oder eine Sklavenschaft legitimiert oder sonstiges. Aber wenn wir das umsetzen, das, was Jesus macht, geht es darum, dass wir dienen dürfen, dass wir uns auch selbst zum Sklaven für Jesus machen. Dass wir dienen dürfen denjenigen, die nichts haben, die schwach sind. Und das hat uns Jesus vorgelebt und Jesus hat uns frei gemacht und das dürfen wir für uns annehmen, jeden Tag mehr und fragen immer die Frage, kneife ich oder kneife ich nicht? Und auch da, für Jesus war das nicht einfach und auch niemand hat gesagt, dass es für uns einfach wird in unserem Alltag. Wir sind mittendrin in der Geschichte und haben es selbst in der Hand, zu glauben oder nicht. Und wenn ich mir das Ganze angucke, so wie Gott seinen Heilsplan schon seit Jahrtausenden von Jahren vorgeplant hat und wie er sich entwickelt hat, wie er sich erfüllt hat, ist es für mich ein unglaubliches Wunder, eine unglaubliche Bestärkung in meinem Glauben, dass ich sagen kann, ja, das kann nicht alles Zufall sein. Das ist kein Krake Paul, sondern das ist Gottes Plan, der steht schon da. Das darf uns Mut machen, jeden Tag mehr und uns Grund geben dafür, Gott zu anbeten, Gott groß zu machen und Gott als den zu sehen, wie er ist. Und das hat es heute damit zu tun, warum wir Gott loben und preisen dürfen, weil er uns in der Bibel, in seinem Wort, unglaublich viele Momente, unglaublich viele Hinweise auf Jesus schenkt, die uns Mut machen dürfen.